Herzlich willkommen, liebe Fans des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge mit Dr. Jacqueline Beusen. Sie ist hauptamtliche Geschäftsführerin der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung und gehört in dieser Funktion auch dem Vorstand der Stiftung an. Schön, dass wir heute miteinander über Politiker-Gedenkstiftung sprechen können. Herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast, liebe Jacqueline.
Ja, liebe Julia, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich finde das sehr, also nett, erstens, dass ihr mich einladet und zweitens finde es super, dass ihr Interesse an der Arbeit der Politiker-Gedenkstiftung habt. Da ist, glaube ich, viel Aufklärungsbedarf.
Ja, das ist richtig. In Vorbereitung auf diese Folge musste ich erstmal gehörig lesen, denn ich war natürlich dem Irrtum aufgesessen. Vielleicht geht das einigen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so, dass ich im allerersten Moment an parteinahe Stiftung gedacht habe. Jetzt kenne ich die Stiftung. Ich weiß, ihr habt gerade, herzlichen Glückwunsch nochmal, 5 Jahre Helmut Kohl Stiftung gefeiert. Ich weiß auch, dass sie eben keine parteinahe Stiftung ist, aber so dieser Unterschied, was jetzt genau die Politiker-Gedenkstiftung von den parteinahen Stiftungen unterscheidet, das habe ich dann doch nicht so ganz klar gehabt. Ich habe viel dazu gelesen. Ich habe gesehen, ihr seid eine Politiker-Gedenkstiftung des Bundes, des öffentlichen Rechts also, die durch ein Bundesgesetz eingesetzt oder errichtet wird und die das Andenken an bedeutende Deutsche, hier kann man es wirklich eindeutig sagen, Staatsmänner, hochhalten soll und die jüngere deutsche Geschichte wahren und würdigen soll. Es sind nur Staatsmänner, weil wir, ich zähle die mal ganz fix auf, mit Konrad Adenauer, Otto von Bismarck, Willy Brandt, Friedrich Ebert, Helmut Kohl, Theodor Heuss und Helmut Schmidt eben nur Männer bisher haben, die eine solche Stiftung zu ihren Ehren, wenn man so will, bekommen haben. Es ist auf der einen Seite auffällig, dass es keine weiblichen Namensgeber gibt. Vielleicht ist es auch logisch, aber vielleicht können wir genau da mal so ein bisschen ansetzen, auch weil die Namen Konrad Adenauer und Friedrich Ebert kommen ja drin vor und die sind ja gleichzeitig auch Namensgeber dieser parteinahen Stiftung. Vielleicht kannst du das alles mal so ein bisschen einsortieren und erläutern.
Ja, sehr gerne. Also die naheliegendste Frage vielleicht zuerst, warum haben wir keine Angela Merkel Stiftung? Sie ist zu jung und sie ist, Gott sei Dank, unter den Lebenden. In der Bundesrepublik hat es sich eingebürgert, dass die Gründung einer Politiker-Gedenkstiftung oder einer Politikerinnen-Gedenkstiftung, wenn man so will, erst dann überhaupt auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages rückt, wenn derjenige, diejenige verstorben ist. Das kann man kritisieren, darüber könnte man lange philosophieren. In den Vereinigten Staaten mit den Presidential Libraries ist das anders. Die sind ja zu Lebzeiten selber daran mitbeteiligt. Hier ist es anders. Es hat etwas mit dem, vielleicht mit dem bundesrepublikanischen Understatement in vielen Punkten auch zu tun. Jedenfalls wird über Angela Merkel momentan überhaupt gar nicht nachgedacht in diesem Kontext. Wohl aber gibt es eben die 7 Politiker-Gedenkstiftungen, die du auch aufgezählt hast. Und da merkt man schon, da sind Persönlichkeiten wie Bismarck oder Friedrich Ebert dabei, die zunächst einmal ja sicherlich mit der Grundlage der Geschichte der Bundesrepublik zu tun haben, aber mit ihr selber nicht so wirklich. Das deutet schon darauf hin, die Genese dieser Stiftungen ist jeweils total unterschiedlich. Manchmal waren es Stiftungen, die schon von den jeweiligen Familien ins Leben gerufen wurden oder staatliche Stiftungen, die es schon gab oder andere Rechtsformen. Man hat dann angefangen, das zu vereinheitlichen und man hat insbesondere mit der Ehrung Adenauers und Eberts eben, wie du auch sagst, leider eine Namenskollision mit den Parteistiftungen. Wir sind die Überparteilichen, du hast es gesagt. Bei uns ist die Grundlage jeweils eine überparteiliche Mehrheit im Deutschen Bundestag bei der Errichtung. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung, das sind eben Stiftungen, die ausdrücklich eine politische Aufgabe auch haben und parteinahe sind, den Parteinachwuchs fördern sollen beispielsweise oder als Think Tank für die Parteien operieren sollen. Bei uns ist das anders. Wir, und zwar auch die Konrad-Adenauer-Haus-Stiftung in Rhöndorf und die Ebert-Stiftung in Heidelberg, wir haben den Auftrag, anhand der Geschichte des jeweiligen Titelhelden, in Anführungsstrichen, wir betreiben keine Heldenverehrung, aber anhand der Geschichte der Namensgeber, wenn man so will, das politische System zu erklären. Und zu erklären, in unserem Fall, wie Demokratie funktioniert. Das ist eine Gratwanderung, wenn man den neutral formulierten politischen Auftrag sieht und dann das Wort Ehrung oder Würdigung dagegen setzt. Das heißt, wir haben eine grundsätzlich wohlwollende Haltung gegenüber dem jeweiligen Namensgeber, aber wir haben keinen Auftrag, ihn zu vergolden oder auf einen Sockel zu heben. Wir versuchen, ein jeweils zeitgemäßes Bild zu entwickeln und denjenigen durchaus nicht unkritisch zu erklären und zu zeigen, was eben das Bleibende ist am politischen Wirken des jeweiligen Namensgebers.
Jetzt gibt es da sicherlich zwischen den verschiedenen Stiftungen auch gehörige Unterschiede. Vielleicht nochmal grundsätzlich zum Kernzweck die Rückfrage. Man könnte auf der einen Seite, du sagtest ja, politisches System ist das, was man lernen soll oder verstehen soll. Jetzt könnte man das natürlich mit dem Leben der Person verbinden und es daran deutlich machen, politische Stationen, politische Entscheidungen, Ämter, sowas. Man kann es natürlich aber auch schon auf der persönlichen Ebene, also Demokratie in Räumen zum Beispiel. Also spielt da sowas wie der Wohnort, das Wohnhaus, die Wirkungsstätte, weiß ich nicht, Hauptstadt, Landeshauptstadt oder sowas, spielt sowas auch eine Rolle? Und geht es da vielleicht auch um verwandtschaftliche Beziehungen, Verhältnisse, Nachkommen, Vorfahren, sowas? Oder geht es halt wirklich eher um die Ämter, um das politische System besser zu verstehen?
Ja, wie erzählt man Geschichte anhand einer Person? Die Person ist nicht vom Storch gebracht und nicht vom Himmel gefallen, sondern die Person hat natürlich einen familiären Hintergrund und eine entsprechende familiäre Prägung, die in der Regel ja weit in das Leben hineinwirkt und natürlich auch ein Motiv ist, aus dem sich die jeweilige Politik erklären lässt. So, und ja, es gibt die Politiker-Gedenkstiftungen, die anhand oder die auch das jeweilige oder ein jeweiliges Wohnhaus der betreffenden Person bespielen können, dort eine Ausstellung haben. Das ist zum Beispiel bei Theodor Heuss auch total interessant. Das ist zwar nicht das Haus, in dem er als Bundespräsident gewohnt hat, aber eben später. Und das atmet den Geist der Zeit dann natürlich. Und es ist in Teilen entkernt. Es ist eine moderne Ausstellung darin errichtet. In Rhöndorf bei Adenauer ist es so ganz eindrücklich, auch bei Helmut Schmidt in Hamburg, wo man eben wirklich ganz viel von der Zeit begreift, wenn man in diesen an sich bescheidenen Wohnräumen ist und dann diese Lebendigkeit dieser Räume eben noch da ist. Also würde Helmut Schmidt oder würden da Loki und Helmut Schmidt um die Ecke kommen, würde man sich überhaupt nicht wundern. So authentisch ist es da, ne? Das war nie ausgeräumt, sondern es ist wirklich genau so, wie sie es gelebt haben. Und da stand dann Giscard an der Theke der Hausbar. Das ist wirklich irgendwie berührend, wenn man da heute als Besucher stehen kann. Wir haben solche Räume nicht. Das macht aber nichts. Wir haben dafür die große Chance, eine Ausstellung zu errichten, in die Besucher, die unter Linden flanieren, einfach kostenlos natürlich reintreten können. Nicht nur, weil es vielleicht angefangen hat zu regnen, sondern mit einem Interesse oder vielleicht auch nur, weil sie gemerkt haben, dass in Berlins Mitte im Grunde kein Erinnerungsort an den Fall der Mauer oder die deutsche Wiedervereinigung oder die Teilungszeiten zu besichtigen ist. Man muss sich da aus der Mitte ein bisschen wegbewegen. Das ist für uns auch eine Chance. Wir errichten diese Ausstellung unter den Linden. Also man geht auf das Brandenburger Tor zu und gegenüber der russischen Botschaft wird unsere Ausstellung sein. Das ist ein fantastischer Ort, den wir so gestalten, dass man vom Leben wie von der Politik, von der Wiedervereinigung, wie auch von der Einführung des Euro und der Europäischen Union etwas sinnlich Erfahrbares erleben kann.
Gut, und es ist ja schon so mittendrin im Zentrum Berlins, wenn man das so sagen kann, in einer Stadt, die ja aus Bezirken eigentlich besteht, dass man trotzdem dann Touristenströme eigentlich auch vorbeiziehen sieht, die dann hoffentlich vielleicht auch einfach mal drauf aufmerksam werden und reinkommen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, weil du Loki und Helmut Schmidt und damit ja die Helmut Schmidt Stiftung auch angesprochen hast. So wie ich es in der Vorbereitung gelesen habe, versteht sich die Helmut Schmidt Stiftung etwas mehr als eine Denkfabrik und weicht damit auch von anderen Stiftungen, die es vorher gegeben hat, etwas ab. Bei der Helmut Kohl Stiftung ist es, glaube ich, auch anders, die sich auch eher nicht als Denkfabrik sieht. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich meine, man kann sich das, wenn man bei den Räumlichkeiten ist, sehr schnell vorstellen. Er hat ja damals in Hamburg auch Menschen um sich geschart und es war ja damals schon wie eine lebendige Denkfabrik, als er noch in Amt und Würden war, weil dort ja ganz viel nicht nur geraucht, sondern auch gesprochen, miteinander gedacht und vielleicht auch im Geiste die Welt verbessert wurde. Wie ist das jetzt? Vielleicht im Kontrast, vielleicht aber auch im Einklang ergänzend dazu bei der Helmut Kohl Stiftung. Wie arbeitet ihr?
Also, wir haben uns drei große Aufgabenfelder definiert und abgesteckt, in denen wir unterschiedlich weit sind mit unserer Arbeit. Also, die Helmut-Schmidt-Stiftung versteht sich sicherlich, um das aufzugreifen, mehr als Think Tank. Vielleicht ist da auch der große Weltendenker Helmut Schmidt prägend. Wir fangen etwas elementarer an, auch weil wir eben wirklich jetzt momentan auch erst anfangen. Wir haben diese drei Arbeitsfelder definiert. Das eine ist die Errichtung der Ausstellung. Das andere ist der große Sektor Veranstaltungen, der beinhaltet eben auch ein für uns wirklich wichtiges Feld, nämlich das der Jugendarbeit. Wir machen sehr, sehr viel, können wir gleich nochmal drüber reden, Programme für Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Jugendgruppen. Und das dritte große Feld ist eben die Förderung der Wissenschaft. Das ist jetzt sehr hochtrabend ausgedrückt, aber wir lassen ein Bestands- und Archivverzeichnis erarbeiten, dass Historiker, die sich an uns wenden, die bei uns kein Archivmaterial finden, aber von uns wertvolle Hinweise bekommen können, wo sie etwas finden und an wen sie sich wenden müssen und wo Bestände liegen, zu welchen Themen. Das ist eine große Aufgabe und sicherlich auch für Forscherinnen und Forscher, dann, wenn es fertig ist, auch wirklich, wirklich hilfreich, wenn wir so einfach als Türöffner gewissermaßen dienen können. Die 30 Jahre Sperrfrist der Akten, die die Regierungszeit Helmut Kohls betreffen, läuft ab und damit ist wirklich unendlich viel zu heben also für Historiker ist es ein Schatz, ja, was jetzt einsehbar ist. Und es sind ja vielfach Themen, die heute nicht minder aktuell sind. Insofern kann ich nur jeden ermuntern, sich an uns zu wenden oder sich überhaupt die Forscherneugier auf die 80er und 90er Jahre zu richten. Da gibt die europäische und die deutsche Zeitgeschichte echt ganz viel her.
Jetzt ist ja dieser biografische Zugang zu einer solchen Stiftung schon auch eine Besonderheit. Und ich habe mich gefragt, weil du gerade die Jugendgruppen, die Demokratiearbeit angesprochen hast, vielleicht daran anknüpfend, vielleicht kann man das, also dieser personenzentrierte Ansatz, der ja für Ausstellungen genutzt wird, der für die Aufklärungsarbeit oder Demokratiebildungsarbeit genutzt wird und der sicherlich auch eine Brücke sein kann zwischen ja sozusagen der allgemeinen politischen Entwicklung und dem individuellen Erleben. Und da habe ich mich gefragt, ob man das auch andersrum sehen kann. Also im Sinne von, wir sind jetzt eine Demokratie, aber wir sehen gerade auch durch die Angriffe, insbesondere von rechts, teilweise auch aus dem linksextremistischen Lager, wie wir es in Berlin ja erlebt haben, Anfang des Jahres 2026, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass wir daran arbeiten müssen. Wie gesagt, positiv formuliert, eine solche Stiftung arbeitet genau daran. Jetzt könnte man aber auch sagen, dass so ein Personenkult, du hast gesagt, Personenkult ist es nicht, aber dass das ja in Autokratien genau umgekehrt wird. Also inwiefern könnte man sich auch vorstellen, dass genau dieser positive Ansatz woanders im Vergleich vielleicht negativ genutzt wird oder auch, dass es hier irgendwann dazu führen kann, dass fortfolgend, wir stellen uns das Schlimmste vor und wir haben irgendwann Rechtspopulisten oder gar Extremisten an der Macht, die dann sagen, daraus machen wir doch aus diesem Vorbild des eigentlich gut Gedachten etwas schlecht Gemachtes oder etwas, was
Also,
in einem schlechten
ja,
Geiste wirkt.
das ist eine ganz wichtige Frage, der sich ja viele Institutionen gerade stellen, die Geschichte, Zeitgeschichte erzählen und Furcht haben. Wir sehen in Frankreich, wie stark der Rassemblement National sich historischer Daten und historischer Persönlichkeiten bemächtigen, um ihre Geschichte gewissermaßen über die Demokratiegeschichte zu legen. Und da müssen wir wirklich wahnsinnig aufpassen. Das macht unsere Arbeit auch so wichtig. Ich glaube, in Deutschland ist zum einen die Heldenerzählung natürlich passé. Das ist ganz klar. Die wollen wir auch nicht keinesfalls wieder aufleben lassen. Die Heldenerzählung des Nationalsozialismus war eine verheerende, das müssen wir gar nicht, ist ja völlig unstrittig. Auch die Heldenerzählung, die Schaffung von Identifikationsfiguren im Sozialismus war auch nicht nur segensreich. Auch das ist vielfach belegt und erarbeitet. Wir haben in der Geschichtswissenschaft in Westdeutschland, aber dann auch im wiedervereinigten Deutschland, ja, lange Zeit die Tendenz gehabt, dass es verpönt ist, über Personen zu erzählen. Also, es sei denn, es war Hitler, also jetzt mal bös zugespitzt. Ich habe überhaupt nichts gegen die empirische Sozialforschung oder Strukturgeschichte oder das Herangehen an systemische Fragen. Aber wir merken natürlich, das sind Erzählweisen, die verfangen in der Öffentlichkeit nicht so gut wie im Akademischen. In der Öffentlichkeit ist nach wie vor die Vermittlung über Personen eine riesige Chance. Gerade jetzt, wo so viele enttäuscht sind von der Politik in Anführungsstrichen, also so eine Generalisierung auch stattfindet und alle in einen Topf geworfen werden, da herauszustellen, schaut mal, wir haben hier das Individuum Adenauer oder wir haben das Individuum Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, wir haben diese Personen und wir zeigen euch am Beispiel dieser Person, wie stark deren Einfluss war, wie die vorgegangen sind, wie die auch in der Lage waren, die Bevölkerung mitzunehmen. Das ist bei Helmut Kohl ein besonders interessanter Punkt, weil ähnlich wie bei Angela Merkel nebenbei gesagt, aber die veröffentlichte Meinung, Vulgo Presse, Klammer zu, und die öffentliche Meinung, Klammer auf, Wahlergebnisse, sehr weit auseinanderklafften. Also Helmut Kohl wurde von der Presse verlacht, verkaspert, vielleicht ernst genommen, aber eben doch in einer Weise kritisiert, dass auch teilweise wirklich gegen gute Sitten die zum Teil gegen gute Sitten verstieß. Er kriegte keinen Fuß am Boden. Er hat es dann für sich genutzt, indem er selber auch der Presse gegenüber nicht mehr sonderlich zartfühlend war. Aber die Wahlergebnisse waren dennoch weit von dem entfernt, was wir heutzutage als persönliche Erfolge verbuchen. Ja, denn er erreichte noch Ergebnisse von 40% oder auch nur 30 plus. Ja, das ist ja etwas, was heute völlig undenkbar zu sein scheint. Wir können versuchen, das zu erklären. Und wenn wir über Personen erzählen, wird es ja auch konkret. Es bleibt haften. Es ist erzählbare Geschichte und es hat letztendlich eine Rückwirkung an diejenigen, die zuhören. Eine Rückbindung an diejenigen, die zuhören, die sich auch mal fragen dürfen, warum gehen sie nicht in die Politik? Das muss ja nicht auf der Bundesebene sein. Das kann ja auch vielleicht Aktivität auf kommunaler Ebene oder so sein. Da steckt ganz viel, aus meiner Sicht, steckt ganz viel drin, was für das Verständnis dessen, wie heute Politik gemacht wird, wichtig ist und auch für das Verständnis dessen, was heute so vielfach kritisiert wird. Und das ist die Chance, die wir versuchen zu nutzen.
Klar, und das ist natürlich mit 16 Jahren Regierungszeit ist das ja auch eine hohe Kontinuität und es fällt ja
Ja,
auch in
ja.
seine Zeit, wenn man das mal mit vielleicht so Ereignissen belegen will, schon die EU-Integration, die Wiedervereinigung vielleicht
Ja.
als so das wichtigste Ereignis, was
Ja.
auch eben mit Helmut Kohl in Verbindung gebracht wird. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bilde ja auch junge Menschen zu Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftlern, zu Lehrerinnen und Lehrern aus. So dieser Begriff der Identifikationsfiguren, gerade mit früheren Regierungschefinnen und Chefs, das habe ich so den Eindruck, lässt immer mehr nach. Wie nimmst du das wahr bei euch in der Arbeit, gerade auch mit jungen Menschen?
Also das müssten wir dann unseren Jugendbildungsreferenten fragen, wie er es wahrnimmt. Aber in der Tendenz natürlich nehme ich das auch so wahr, dass einerseits die Möglichkeit zu erzählen und die Möglichkeit nachzufragen bei Geschichten, die sich um eine Person drehen, ganz niedrigschwellig ist. Also es ist leicht, Geschichte über Personen zu erzählen. So geht's mal los, dass das eine. Und das andere ist, dass wir gemerkt haben, die Neugier ist groß und das Image hat sich gewandelt. Und das Image ist, auch das ist kein Geheimnis, in unterschiedlichen sozialen Gruppen sehr unterschiedlich. Wir haben das tatsächlich in unserem Eröffnungsjahr von Allensbach untersuchen lassen und wir können feststellen, dass unsere Furcht war, Helmut Kohl löst sofort den Reflex aus, oh, das war ja das Schlimme mit den schwarzen Kassen. Ja, also diese Erinnerung gibt's, aber es gibt gleichzeitig eine deutlich fester verankerte Erinnerung in der Bevölkerung an die deutsche Einheit und Helmut Kohls, also der Kaukasus oder solche Bilder sind stärker, bis hin natürlich zur Einführung des Euro und zu seinem Engagement für Europa. Das war für uns gut, dass wir damit operieren konnten, dass wir sozusagen, wo ist der aufklärerische Impetus, ja, wo müssen wir erstmal Fakten erklären und wo können wir schon mit festen Bildern operieren? Das vorher gewusst zu haben, war für uns sehr, sehr hilfreich und letztendlich auch ermutigend, ja, dass auch in einem öffentlichen Bewusstsein, das sich aus vielerlei Quellen speist, doch klar ist, wo die großen Verdienste liegen, ohne dass die Verfehlungen, auch Helmut Kohl war nur ein Mensch, ja, wo die Verfehlungen liegen und richtige Rechtsbrüche, dass da eine Gewichtung ist und die Dimensionen eben sich sortiert haben.
Das hat ja auch, jetzt hast du es gerade selber angesprochen, also die Spendenaffäre im Falle Helmut Kohls hat ja dann auch zu einer gewissen Spaltung, will ich vielleicht nicht sagen, aber Kontroversität geführt innerhalb dann der
Ja.
Stiftung, wo ja nicht die Haltung einhellig ist, wie geht man jetzt genau damit um? Arbeitet man das selber auch in Projekten auf oder ist das halt etwas, was zur Geschichte dazugehört, was man vielleicht nicht wegschweigt oder totschweigt, aber was man auch nicht nach vorne stellt und was man vielleicht nicht aufarbeitet? So will ich das mal so ein bisschen diffus umreißen. Wie ist es damit? Du hast gerade gesagt, das gehört irgendwie dazu, weil jeder Mensch Fehler hat. Jetzt ist das aber ja in diesem Fall gerade am Ende auch so der Amtszeit eine durchaus schwerwiegende Sache gewesen, die ja auch innerhalb der CDU zu großen Verwerfungen und Brüchen
Absolut,
geführt hat.
ja. Wir gehen damit um, indem wir nichts verschweigen. So. Und das hat sicherlich bei dem einen oder anderen in unserem wohlwollenden Umfeld auch zunächst mal zu ein bisschen Schnappatmung geführt. Aber natürlich gehört es dazu. Ja, und insofern, wie gesagt, sind wir da nicht gewillt, irgendwie unkritisch vorzugehen. Und gleichzeitig muss man eben da auch die Dimensionen genau sehen und einordnen. Und wir werden auch in der Ausstellung natürlich auch dieses Kapitel ausstellen und würdigen, in Anführungsstrichen, ohne dass das Gesamtrenommee sozusagen irgendwie schmälern würde. Ja.
Ich habe mich noch was anderes gefragt, nämlich die Zugänglichkeit. Du hast jetzt gerade drei großen Themengebiete oder Themenfelder, die ihr gerade aufbaut, ausgeführt. Es klingt ein bisschen so, und das ist nicht vorwurfsvoll oder zu kritisch gemeint, sondern Das ist leider so eine Begleiterscheinung vieler dieser Aktivitäten rund um Demokratiebildung, dass es eben doch wieder so ein bisschen ein Elitenprojekt ist. Also das ist zu hart ausgedrückt, aber dass es wieder nur sowieso ohnehin schon privilegierte Zielgruppen anspricht. Wie macht ihr das? Wie versucht ihr vielleicht auch niederschwelliger zu sein? Oder ich will gar nicht fragen, wie, sondern könnt ihr, versucht ihr, niederschwelliger zugänglich zu sein, auch für Gruppen, die vielleicht vorher, weil das, glaube ich, ist vielleicht gerade unsere große Herausforderung, die auch vorher Schwierigkeiten hatten, das politische System zu verstehen, überhaupt eine grundlegende, fundierte Demokratiebildung sich anzueignen, weil viele, viele andere Dinge im Leben vielleicht herausfordernder und einfach wichtiger sind im Alltag.
Also, wenn wir den Ort unserer Ausstellung betrachten, ist unter den Linden. Da kommt vorbei wirklich ein ganz, ganz breites Sample aus der Bevölkerung. Und ja, da sind diejenigen dabei, die professionell Politik betreiben, ob als Berichterstatter oder aktiv als Politiker oder Mitarbeiter der Politiker. Das ist aber nur ein geringer Prozentsatz. Da sind auch Touristen und da sind auch Touristen, die eine Vorbildung haben und da sind viele Touristen, die null Vorbildung haben. Und diese Touristen mischen sich mit Berlinern, für die dasselbe gilt. Auch da ist ja keinesfalls irgendwie klar, dass die alle ein gleiches Level haben. Unsere Ausstellung wird inklusiv und das meinen wir wirklich im wahrsten Sinne dieses Wortes. Das heißt, wir werden niedrigschwellig auch, nicht auch, sondern wir haben eine Erzählung für alle, die Aufgabe hat, nicht die, die mit dem Vorwissen kommen, zu langweilen. Und auch nicht die Aufgabe hat, die anderen zu überfordern oder abzuschrecken, sondern wir bieten jedem etwas. Mal sehen, ob uns das gelingt. Aber das ist der Ansatz. Damit treiben wir nebenbei gesagt manchmal diejenigen, die unsere Ausstellung gestalten, schon an die Grenze ihrer Geduld, weil wir immer wieder sagen, das muss inklusiv sein. Und wir hatten, um nochmal auf die Jugendbildung zu kommen, auch schon Schulklassen von Förderschulen bei uns. Und wir haben gute Erfahrungen da gemacht. Ja? Also der Aufklärungsbedarf über, wie funktioniert Politik, der ist einfach unendlich hoch. Und den Rückblick auf Vergangenes über Gegenstände aus den 80er, 90er Jahren. Der Klassiker sind natürlich die Autos oder die Medien, die Telefone. Der ist ganz einfach. Der ist ganz einfach und bei einigen löst es den Effekt aus, oh ja, Wiedererkennung, ja, so war das damals und die Oma hatte doch auch die Wählscheibe, das Telefon mit der Wählscheibe. Das ist das eine. Damit kann man spielen. Da kann man ja Inhalte rein verpacken. Und das andere ist eben, dass manche gar nicht mehr erkennen, dass dieses Ding mit der Wählscheibe ein Telefon war. Da ist dann Aufklärung. Ne? So, und was hat das mit Helmut Kohl zu tun? Helmut Kohl führte die Partei, indem er telefoniert hat. Das heißt, wir können auch demjenigen, der mit der Frage kommt, was hatte denn Helmut Kohl für einen Regierungsstil? Dem können wir mit dem gleichen Exponat auch eine Geschichte liefern. Das ist gewissermaßen so unsere Herangehensweise.
Ja, super spannende Zugänge. Und man muss eben sagen, dass diese staatlich organisierte Erinnerung eben wirklich auch eine gesamtgesellschaftliche, demokratische Aufgabe ist und die ihr dann dabei wirklich mit in aller Ernsthaftigkeit nachkommt. Vielleicht die Abschlussfrage, weil wir schon wieder am Ende unserer Zeit in dem kurzen Pausenpodcast sind. Wird es eine Angela Merkel Stiftung geben nach ihrem Ableben? Du hast gesagt, das wird noch eine ganze Weile dauern. Das hoffen und wünschen wir ihr natürlich. Aber das ist ja schon eine spannende Frage, weil das wäre ja dann die erste weibliche Namensgeberin einer solchen PolitikerInnen-Gedenkstiftung.
Ich könnte jetzt
Schon
sagen,
wahrscheinlich, oder?
ich wünsche mir das,
Ja.
aber ich kann auch noch mal sagen, dass ich diese Frage in unterschiedlichen Abwandlungen gut kenne. Ich habe ja mal eine Biografie über Frau Merkel geschrieben, um nicht zu sagen fast die erste.
Ich frage
Und
nicht aus Zufall die Expertin.
da wurde ich immer gefragt, wird sie denn Kanzlerin oder was wird denn aus ihr? Und da habe ich dann immer gesagt, ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Und das gilt auch für diesen Job, den ich jetzt habe.
Alles klar. Danke für das wirklich spannende, aufschlussreiche Gespräch. Und wir hoffen natürlich, dass wirklich dann viele Menschen sich für den neuen Ort einfach auch begeistern, und hineingehen und sich inspirieren lassen und über die deutsch-deutsche Geschichte, ihre Wiedervereinigung und vor allem eben die wichtigen wirkenden Politiker, unserer Zeitgeschichte sich informieren und dann auch weiter diskutieren und Demokratie weitertragen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Dr. Jacqueline Beusen, die Geschäftsführerin, hauptamtliche Geschäftsführerin der Helmut-Kohl-Stiftung.
Ich freue mich, dass ich erzählen konnte, was wir tun, und heiße alle Hörerinnen und Hörer dann ab 2028, um so viel Geduld muss ich bitten, in unserer Ausstellung herzlich willkommen. Vielen Dank.